HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse einen schönen Sonntagmorgen wünsche ich Ihnen. Sommertage kommen uns ja oft viel einfacher vor. Man muss nicht so viel anziehen, wenn man rausgeht. Laue Sommerabende versprühen Leichtigkeit. Und wer in den Urlaub fährt, genießt ja oft auch das einfachere Leben. Mit wenigen Sachen im Zelt leben, nur mit dem Nötigsten unterwegs auf einer Bergwanderung. Aber gerade weil wir das so oft genießen, dieses einfache Leben, kann man ja zurückfragen, warum machen wir es uns eigentlich sonst immer so schwer? Deshalb unser Sonntagsthema heute, einfach leben, nicht nur im Urlaub. Darüber hinaus erinnern wir an die Gründung des Zentralrats der Juden genau heute vor 70 Jahren in Frankfurt. Und wir blicken auf durchaus kontroverse Positionen in den christlichen Kirchen in der neuen Debatte um die anstehende Regelung der Sterbehilfe. Der Zentralrat der Juden in Deutschland ist gleichsam die gesellschaftspolitische Stimme für die rund 100.000 Juden in Deutschland, das gemeinsame Dach für die zahlreichen jüdischen Gemeinden. In diesem Jahr feiert der Zentralrat Jubiläum, denn genau heute vor 70 Jahren wurde er in Frankfurt gegründet. Und er verfolgte damals eigentlich ein ganz anderes Ziel als heute.
Der 19. Juli 1950. In einer Frankfurter Wohnung schreiben Delegierte der wiedererstandenen jüdischen Gemeinden Geschichte, indem sie den Zentralrat der Juden schaffen. Eigentlich ging es darum, den Überlebenden der Shoah die Ausreise in eine neue Heimat, vor allem nach Israel, zu ermöglichen. Die ersten Jahre seien geprägt gewesen von dieser Idee. Jüdisches Leben wieder dauerhaft in Deutschland, das war damals nicht vorstellbar, sagt der heutige Präsident des Zentralrats, Josef Schuster.
Es hat nur dann eine ganze Reihe von Jahren gedauert, bis man es sich selber eingestanden hat, dass man tatsächlich sich einsetzt für dauerhaft jüdisches Leben in Deutschland und damit ein Umdenken in der Zielsetzung des Zentralrats eingesetzt hat.
Getreu dem immer noch geltenden Spruch, wehret den Anfängen, mischen sich Vertreter des Zentralrats der Juden aktiv und nachhaltig in das Geschehen ein. Gerade für Überlebende der Shoah und deren Angehörige war das von Beginn an sehr wichtig. Auch der vor mehr als 20 Jahren verstorbene Ignaz Bubis, ein bekannter Frankfurter FDP-Politiker, der in den 90ern zum Präsidenten des Zentralrats wurde, hat dieses Engagement immer als Kernaufgabe gesehen. Nach 7 Jahren Amtszeit fiel sein Resümee jedoch verhalten aus. In Interviews erklärte er damals, er habe fast nichts erreicht.
Ich habe es mir einfacher vorgestellt, dass man den Menschen etwas beibringen kann. Und ich musste feststellen, dass das akzeptiert wurde. Ja, es ist ja eigentlich richtig, was er will. Aber was soll's, das brauchen wir alles nicht.
Nicht ganz so negativ sieht der jetzige Präsident Josef Schuster seine Aufgabe. Der Zentralrat sei in der Gesellschaft angekommen und werde beachtet.
Ich habe das Gefühl, dass das genauso ist, dass die Stimme des Zentralrats gehört wird. Leider notwendigerweise häufig als Mahner. Mir wäre es lieber, wenn wir uns häufiger artikulieren könnten mit Dingen über eigentlich die Schönheit auch, die das Judentum, die jüdische Kultur, jüdische Religion ausmacht.
Und der Zentralrat ist auf einem guten Weg dorthin. Nach wie vor ist der Kampf gegen Antisemitismus natürlich wichtig. Doch nebenher gibt es immer mehr Versuche, auf die lange Tradition des Judentums in Deutschland zu verweisen. Und der Dialog mit Christen und Muslimen wird auch immer präsenter. An Aufgaben mangelt es dem Zentralrat der Juden also nicht.
HR-Inforeporterin Anne-Kathrin Hochstrat erinnerte an die Ursprünge und wichtige Stationen in der Geschichte des Zentralrats der Juden in Deutschland, der genau heute vor 70 Jahren in Frankfurt gegründet wurde. In Berlin wird zurzeit um ein neues Gesetz zur Sterbehilfe gerungen, denn im Februar hatte das Bundesverfassungsgericht das bisher geltende Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe aufgehoben. Wichtigstes Argument der Karlsruher Richter, das Recht des Einzelnen, selbstbestimmt über sein Leben zu verfügen, das müsse stärker beachtet werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte nun unter anderem die katholische und die evangelische Kirche aufgefordert, ihre Position zum Thema Sterbehilfe darzulegen. Beide Kirchen haben inzwischen ihre Stellungnahmen vorgelegt und die sind durchaus unterschiedlich, wie Michael Hollenbach berichtet.
Ein klares Nein zur Sterbehilfe fordert der katholische Kirchenrechtler Thomas Schüller. Gerade mit Blick auf die zunehmende Zahl an Fällen von Sterbehilfe in den Benelux-Staaten, erklärt der Frankfurter Katholik.
Ich glaube, das ist die einzige mögliche katholische Antwort, dass da die Kirche gefordert ist, die Front zu halten. Das heißt, gar keinen Millimeter von abweicht, dass die Lehre der Kirche da eindeutig ist, nämlich dass unbedingt jedes Leben zu retten und zu schützen ist.
Das sieht der katholische Moraltheologe Franz Josef Bormann ähnlich. Das Bundesverfassungsgericht hat den selbstbestimmten Willen der Menschen betont, ihrem eigenen Leben ein Ende setzen zu können. Aber wie selbstbestimmt ist so eine Entscheidung?
Wenn ich schlecht gepflegt werde und wenn ich in Altersarmut stecke, dann meine ich, sind das so massive Einflüsse auf die Willensbestimmung, dass man wohl kaum von einer frei verantwortlichen Entscheidung zum Suizid sprechen könnte.
Und Bormann warnt vor einer schiefen Ebene, auf die man geraten könne. Auch er verweist auf die Erfahrungen aus den Niederlanden und Belgien.
Überall da, wo man einen strukturierten Pfad zur Suizidassistenz geschaffen hat, steigen die Fallzahlen. Das heißt, es zeigt, dass das Angebot der Suizidassistenz die Nachfrage generiert.
Die Protestanten betonen ebenfalls die Suizidprävention, lehnen aber einen moralischen Rigorismus ab. So würden Seelsorger Menschen nicht allein lassen, auch wenn man aus religiösen Gründen deren Entscheidung, dem Leben ein Ende bereiten zu wollen, ablehne. Martin Dutzmann, der die evangelische Kirche gegenüber Bundestag und Bundesregierung vertritt, betont,
dass es eben im Leben Situationen gibt, aus denen man nicht unschuldig herauskommt oder nicht mit ethisch weißer Weste herauskommt.
Martin Dutzmann erklärt, dass sich die evangelische Kirche einer Sterbehilfe nicht grundsätzlich verweigern würde.
Je nachdem, welches Verfahren der Gesetzgeber beschreibt, können wir uns selbstverständlich vorstellen, dass das auch in evangelischen Einrichtungen, Kliniken, Altenheimen geschieht. Es ist dann eben die Frage, wie.
Bedeutet das, Ärzte in evangelischen Einrichtungen würden Menschen beim Suizidwunsch unterstützen?
Das halte ich nicht für ausgeschlossen.
Eine Position, die in der evangelischen Kirche durchaus umstritten ist. Die hannoversche Regionalbischöfin Petra Bahr, Mitglied im Deutschen Ethikrat, spricht sich dagegen aus, dass in evangelischen Häusern Sterbehilfe geleistet wird.
Es bräuchte in einer Gesellschaft wie unserer, die so plural ist und auch weltanschaulich so plural ist, Orte, in denen das ausgeschlossen werden darf. Man könnte auch sagen, safe places, also Orte, die aufgrund ihres Menschenbildes sagen, das wird es bei uns nicht geben.
In katholischen Häusern sei ein assistierter Suizid nicht denkbar, betont der Moraltheologe Franz Josef Bormann, ebenfalls Mitglied im Deutschen Ethikrat. Aber zugleich räumt der Katholik doch ein.
Wenn ein Patient sozusagen tatsächlich an das Ende des Ertragens einer Krankheitssymptomatik kommt und wenn er sozusagen die Mittel der Palliativmedizin nicht wählen will, dann kann man sich immer noch vorstellen, dass er dann irgendwie Zugang zu tödlichen Substanzen bekommt.
In beiden Kirchen wird also noch gerungen um eine klare Position zur Sterbehilfe.
In der aktuellen Debatte um ein neues Gesetz zur Sterbehilfe haben die evangelische und die katholische Kirche durchaus unterschiedliche Positionen bezogen. Aber auch innerhalb der beiden Konfessionen ist die Diskussion noch nicht zu Ende, wie Michael Hollenbach gezeigt hat.
HR Info. Himmel und Erde.
Einfach leben. Das kann ja zum Beispiel heißen, durchatmen an einem Sommermorgen auf dem Balkon, am Meer die Nase in den Wind stellen, in einem See abends der Sonne entgegenschwimmen, am Gipfel eines Berges oder auf einer Wiese stehen mit dem Gefühl, die ganze Welt umarmen zu können. Das Leben kann so einfach sein und wir alle möchten einfach leben. Warum nur ist es gar nicht so einfach, einfach zu leben? Darum dreht sich heute unser Himmel und Erde Sonntagsthema. Reisen mit leichtem Gepäck, das ist so eine schöne Vorstellung für alle, die jetzt in den Urlaub starten. Aber wie schwierig das ist, das spürt man spätestens, wenn man vor dem Kleiderschrank steht und den Koffer packen will. Wie wäre es da eigentlich, wenn schon in diesem Kleiderschrank gar nicht so viele Klamotten wären? Das Leben wird einfacher, wenn im Kleiderschrank mehr Luft ist. Das verspricht ein neuer Trend, der vor allem in den sozialen Medien viele Anhänger findet: Capsule Wardrobe. Was sich dahinter verbirgt, hat unsere Reporterin Anna Vogel erkundet.
Eine minimalistische Garderobe, das verspricht Capsule Wardrobe. Ich will wissen, wie das funktioniert und klicke mich durch YouTube. Dort werde ich schnell fündig.
Endlich kann ich alles anziehen, es passt alles und es sieht gut aus. Das ist der erste Teil der Videoreihe Capsule Wardrobe für Beginner.
Heute wollte ich mal was ganz Neues ausprobieren und zwar mit 10 Teilen aus meinem Kleiderschrank 10 Outfits zusammenstellen. Das Ganze geht in Richtung Capsule Wardrobe.
10 Kleidungsstücke klingt wenig. Das merke ich auch, als ich in meine eigene Kommode schaue.
Das sind auf jeden Fall mehr als 10 Kleidungsstücke. Ich sortiere jetzt erstmal Tops, T-Shirts.
Am liebsten würde ich alle Teile im Schrank lassen, also hole ich mir nochmal Hilfe bei YouTube.
Sucht euch im ersten Schritt einfach erstmal einen Stil aus. Im zweiten Schritt sucht ihr euch 1 bis 2 Farben maximal aus, genauso wie 1 bis 2 Muster maximal.
Soll also gut kombinierbar sein, aber nicht langweilig.
Ich mache kleine Stapel, aber auf denen landen bei mir am Schluss immer deutlich mehr Teile. Also treffe ich mich in Darmstadt mit Modeberaterin Kerstin Zimmer und hoffe auf Hilfe.
Ich hab's versucht und 10 Teile, das reicht mir vorne und hinten nicht. Ab wann ist es denn überhaupt Capsule Wardrobe?
Das muss jede für sich selber rausfinden. Die eine, der ist 10 fast zu viel und die andere ist mit 100 glücklich. Wenn jemand nur Uni trägt, der braucht einfach weniger. Oder wenn jemand verschiedene Stile miteinander auf die Straße bringt, der braucht einfach mehr.
Kerstin Zimmer macht mir Mut, das Konzept Capsule Wardrobe nicht ganz so eng zu nehmen, sondern daraus eher eine Inspiration zu holen. Das Bedürfnis, das hinter dem Trend steckt, beobachtet sie bei ihren Kundinnen schon seit Jahren.
Einfach so einen Überblick zu haben, so eine Klarheit, auch so ein Update zu haben und vielleicht in den letzten Jahren verstärkt so das Bewusstsein, wie viel brauche ich überhaupt, so dieses gute, einfache Leben.
Und diese Sehnsucht kennen auch Passantinnen in Darmstadt.
Also für mich ist es ein Bedürfnis, kann ich sagen. Finde ich ganz schön, sich von Dingen, die man nicht mehr so oft trägt, auch zu trennen und einfach zu reduzieren.
Also mir gibt es auch immer ein gutes Gefühl, wenn ich was weggeben kann.
Methoden zum Aussortieren gibt es viele. Capsule Wardrobe ist eine davon. Ich fand es ein bisschen wie einen Koffer für den Urlaub zu packen. Aber ich merke schnell, will man das richtig machen, kostet das viel Mühe und Zeit. Da schaue ich persönlich weiterhin lieber morgens eine Minute länger in den Schrank.
Das gute, einfache Leben, das fängt für manche schon morgens vor dem Kleiderschrank an. Das Konzept von Capsule Wardrobe verspricht da mehr Klarheit. Unsere Reporterin Anna Vogel hat es in den vergangenen Tagen mal für uns ausprobiert und hat ihre ganz eigenen Schlüsse daraus gezogen. Einfach leben, nicht nur im Urlaub. Das ist unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Was auf jeden Fall weiterhilft, ist ein Blick auf die Schönheit der einfachen Dinge.
Viele kleine Gänseblümchen weben Jahr für Jahr ein weiß-rosa Sternchenmuster in unseren Rasen. Keine andere Blume schaffte es, sich so sehr die Herzen unserer Kinder zu erobern, wie das simple Gänseblümchen. Kleine, dicke Sträuße mit viel zu kurzen Stängelchen wurden in Eierbecher gestopft, Kränzchen für den Puppengeburtstag geflochten, Fahrräder damit geschmückt und Kuchen aus Sand damit verziert. Die Kleesuppe für den Osterhasen wurde erst mit Gänseblümchen wirklich schmackhaft. Gänseblümchen bedeckten die kleinen, schattigen Kaninchengräber hinter der großen Buchsbaumkugel. Und im sonnenbeschienenen Brunnenbecken verwandelten sie sich in eine verträumte Blütenflotte. Das Gänseblümchen beflügelte die Fantasie und forderte sie immer wieder heraus. Friedrich Nietzsche, der Vordenker des Großen, besaß einen unbestechlichen Blick für die Herausforderungen durch kleine und schlichte Dinge. Sie seien eigentlich für die Großen da. Wenn ein kleiner Geist sie ansieht, bleiben sie klein. Wenn ein großer Geist sie ansieht, werden sie groß. Goethe, Mozart, Picasso schufen nicht nur großartige Kunstwerke aus Worten, Tönen und Farben. Ihre Genialität zeigte sich auch darin, dass sie sich auch an sehr kleinen Dingen entzünden konnte. Über das Kleine kamen sie zu sich selbst und wuchsen über sich hinaus. Wer in seinem Inneren viel Raum für das Kleine hat, weiß, die überfließende Gottheit steckt auch in den allerkleinsten Dingen. Sie haben die Macht, unendliche Fülle zu sich herabzuziehen und in sich aufleuchten zu lassen.
Einfach leben. Im Alltag fällt es uns ja oft schwer, auf all die Dinge zu verzichten, die zwar einerseits das Leben bequemer machen, aber dann oft auch Ballast sind. Im Urlaub probieren wir es aber doch ganz gerne mal aus. Und in diesem Jahr vielleicht noch mehr als sonst. Weil in Corona-Zeiten die aufwendige Fernreise nicht so leicht machbar ist, suchen viele Erholung ganz einfach in der Nähe, im Zelt, erdnah und naturverbunden.
150 Touristenstellplätze schon jetzt bis zum Ende der Sommerferien komplett ausgebucht. Auch am Niedermoser See boomt der Campingtourismus und das nicht erst seit dem Beginn der Sommerferien, erinnert sich Maria Heizenröder, die Besitzerin der Anlage.
Nach Aufheben des Lockdowns ist bei uns freitags dann alles explodiert. E-Mails, hunderte Anrufe, also wir merken das kolossal.
Urlaub in Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil liegt im Trend und daran ist Corona nicht ganz unbeteiligt. Familie Müller hat sich in diesem Jahr bewusst dazu entschlossen, die Ferien auf dem Campingplatz zu verbringen. Übrigens zum ersten Mal. erzählt mir Familienvater Florian Müller.
Wir haben unseren eigentlichen Urlaub abgesagt aufgrund der Regelung, weil wir nicht wussten, ob wir ins Ausland fahren können oder nicht. Und dadurch, dass halt die Möglichkeit bestand, mit einem Wohnmobil zu fahren, haben wir die Gelegenheit mal genutzt und haben gesagt, dann fahren wir mal campen. Also es ist ein bisschen enger wie gewohnt, aber es macht wirklich Spaß. Es ist ruhig, erholsam und ja.
Und Familie Müller ist kein Einzelfall. Viele Urlauber, die sonst in den Süden fliegen, findet man jetzt auf dem Campingplatz. Das kann auch Maria Heizenröder nur bestätigen. Eigentlich auch logisch, man ist viel an der frischen Luft und genug Platz, um Abstand zu halten, ist auch da. Aber kann Camping mit dem All-Inclusive-Urlaub im Ausland mithalten?
Mir gefällt das hier sehr gut. Wir haben jetzt neue nette Nachbarn gekommen. Der See ist schön groß, nur halt ein bisschen kalt. Der Platz ist schön groß, es gibt hier viel zu sehen.
Wir gehen gerne campen, wenn wir mit den Kindern unterwegs sind, mit den Enkelkindern. Wir sind schon in Richtung Enkelkinder, ja, und die Hunde haben wir auch dabei.
Wir haben seit einem Jahr einen Wohnwagen, weil man da Freiheiten hat. Man kann das Auto stehen lassen und kann mit den Fahrrädern rumfahren und so weiter. Und ist an der Natur.
Übrigens, auch hier gelten natürlich Auflagen. Abstand halten und Mundschutz in geschlossenen Räumen, zum Beispiel den Waschräumen, ist Pflicht. Aber daran halten sich die Camper am Niedermoser See vorbildlich.
Eigentlich sind die ganz brav und wir sind auch darüber erstaunt, dass sich die Leute alle da auch gleich daran gehalten haben. Und wir waren so ein bisschen skeptisch und haben gedacht, oh Gott, wie wird das funktionieren? Klappt das? Aber das hat erstaunlich gut funktioniert. Weil es denkt ja auch jeder an die eigene Gesundheit, gell? Und setze ich mal lieber die Maske auf, ne? Und auch mit dem Abstand, das hat sehr gut funktioniert bisher.
Camping, der Corona-freundliche Urlaub, vielleicht hält der Boom ja sogar nach der Pandemie an. Zu Hause ist es schließlich immer noch am schönsten.
Urlaub im Zelt, auf dem Campingplatz, naturnah und einfach. Wie das die Urlauber in Hessen in diesem Sommer erleben, das erzählte uns hr-Inforeporterin Alina Schaller. Einfach leben, nicht nur im Urlaub. Das ist unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Und dieses einfach leben, das klingt zwar verlockend, aber wir bestehen darauf, es kompliziert zu machen. Diesen Spruch las ich kürzlich. Heißt also, wir sehen uns eigentlich alle danach, einfach zu leben, das Leben ganz elementar zu genießen, jeden Moment auszukosten. Aber warum fällt uns das so schwer? Dr. Wolfgang Krüger ist Buchautor und Psychotherapeut in Berlin und seit einiger Zeit auch privat ein Experte für das einfache Leben. Denn die Sommerhälfte des Jahres, die verbringt er in einer Laube vor den Toren Berlins. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat mit ihm über die Faszination des einfachen Lebens gesprochen.
Herr Dr. Krüger, wonach sehnen wir uns eigentlich, wenn wir uns nach dem einfachen Leben sehnen?
Es gab vor einigen Jahrzehnten ein wunderbares Buch, Das einfache Leben von John Lane. Und da warnt er und sagt, wir gehen eigentlich am Leben heute vorbei. Durch den Konsum, den wir haben, durch die ständigen Abwechslungen, durch die Sensationen, durch Fernsehen. Wir sind immer quasi außer uns. Und er sagt, das Wichtige wäre ein einfaches Leben, weil wir einmal zu uns finden müssen. Wir müssen quasi den inneren Reichtum empfinden. Und das geht im Grunde mehr, wenn wir auf all das, was uns ablenkt, verzichten.
Mhm. Was böte denn sozusagen einen Vorgeschmack oder wo können wir das schon ein Stück verkosten, dieses einfache Leben?
Naja, wir merken das natürlich vor allem im Urlaub, wenn wir einmal auf viele Dinge im Grunde verzichten. Ich habe das momentan auch. Ich bin in der Nachkriegszeit mit meiner Großmutter in einer Laube aufgewachsen. Wir hatten keinen Strom, wir hatten kein fließend Wasser. Es war alles ganz einfach, aber ich war glücklich. Und ich lebe momentan ein halbes Jahr lang zusammen mit meiner Frau wiederum in einer Laube, diesmal aber mit Licht. Und wir haben dort fast nichts. Wir haben also keinen Fernseher, wir haben nur ganz wenig Bücher, wir haben keine Waschmaschine, keine Geschirrspülmaschine. Und wir erleben dieses Glück nah an der Natur, wo man so auf Kleinigkeiten achtet. Also wenn wir vom Getrappel der Vögel geweckt werden, wenn wir rausgehen, wenn wir gucken, sind die Tomaten im Grunde reif. Also man fängt an, so auf die Kleinigkeiten des Lebens zu achten und zu empfinden. Und das macht viel glücklicher als die großen Sensationen.
Mhm. Erstaunlich eigentlich, aber schön, dass Sie das ein halbes Jahr lang leben können. Ich habe auch gehört, dass Sie schwimmen gehen regelmäßig. Das wäre ja auch sozusagen eine ganz elementare Lebensdimension, die man sich da jeden Tag oder jeden Morgen gönnt.
Also wir gehen schwimmen, wir haben sehr körperlich und wir beginnen, dass wir ganz einfache Rituale haben, weil es eben keinen Fernseher gibt, lesen wir uns abends etwas vor. Das Leben wird sehr intensiv und es wird ausgesprochen gemütlich, wenn man einmal die großen Sensationen nicht mehr hat.
Das heißt also, das einfache Leben oder dieses Einfachleben, das hat auch mit den elementaren Dingen des Lebens zu tun. Und was wäre das denn eigentlich, diese Dinge, die Sie gerade genannt haben? Da geht es um Körperlichkeit, da geht es um Nähe. Ist es das?
Es geht um Körperlichkeit, es geht um Nähe und es geht vor allem um den inneren Reichtum. Das heißt, dass wir Dinge in einer ganz anderen Weise empfinden, dass wir mit uns und unserem Leben zufrieden sind. Und das Interessante ist, Goethe hat einmal gesagt, wenn er durch den Stadtpark von Weimar geht, erlebt er mehr als andere Menschen bei einer Weltreise. Also es geht mehr um eine innere Intensität des Lebens.
Hat der Corona-Lockdown uns allen vielleicht so einen kleinen Vorgeschmack gegeben, was das heißt, wenn man mit weniger Dingen, mit einfacheren Dingen klarkommen muss?
Corona war sicherlich eine Chance und eine Herausforderung. Ich glaube, dass etwa die Hälfte der Menschen das durchaus als eine Chance begriffen hat, nämlich, dass wir einmal auf das Reisen, das Weggehen, ins Restaurant gehen, ins Kino, ins Theater, dass wir auf all das verzichten. Und wenn wir gucken, dann kann man sagen, wir müssen manchmal werden wie die Kinder. Kinder, die eine ganz andere Form haben von Fantasie, von Kreativität, von Versunkenheit, indem sie ganz wenig Spielzeug haben und sie versenken sich dann in eine Welt hinein und sind dabei glücklich. Und das wäre so ein Vorbild dafür, wie wir mit dem Leben wieder ganz anders und kreativ umgehen können, indem wir die eigenen Quellen des Lebens, also was wir machen möchten, wie wir malen, wie wir schreiben, welche Gedanken wir haben, welche Fantasien wir haben, dass diese Kreativität und das Spannende, das ist in uns selbst und nicht immer außen.
Herr Dr. Krüger, wir alle sehnen uns irgendwie danach, einfach zu leben. Aber warum, verdammt nochmal, ist das so kompliziert?
Also zum einen sind wir natürlich, sagen wir mal, verwöhnt. Und ich möchte natürlich auf bestimmte Dinge auch nicht verzichten. Also ich habe eine Laube natürlich in einen Computer und ich habe Internet. Aber ich glaube, das Schrecklichste überhaupt, was wir haben, ist im Leben Langeweile und ist eine gewisse Angst, die wir manchmal empfinden, wenn wir in ruhige Zustände kommen. Es gibt ein Buch des Philosophen Bertrand Russell und dort beschreibt er, das eigentliche Grundphänomen des heutigen Menschen ist die Angst vor Langeweile. Wir wollen ständig etwas erleben, wir wollen bespaßt werden. Und er sagt, das Kreative beginnt immer dann, wenn einmal nichts ist, wenn ich das aushalte und wenn ich dann kreativ damit umgehe.
Aber da gibt es Widerstände in uns. Was hält uns eigentlich davon ab, sowas zu versuchen?
Also wir müssten eigentlich drei Dinge tun, damit wir im Leben diesen inneren Reichtum, diesen Tiefgang erleben. Das eine ist, wir müssen gucken, dass wir die Beziehung, die wir haben, intensivieren, sowohl Freundschaften als auch Partnerschaften, Liebesbeziehungen. Also das hält uns im Leben. Das zweite ist, wir müssen einen Sinn im Leben finden. Das ist das Allerwichtigste. Ich sage den Patienten immer, sie sollen überlegen, was steht auf meinem Grabstein. Und das dritte ist natürlich die eigene Kreativität. Also was habe ich an Gefühlen, an Gedanken, was will ich gerne einmal ausdrücken, was sehe ich? Das wäre das Allerwichtigste. Und was wir machen ist meistens, dass wir uns von außen bespaßen lassen. Also wir kaufen uns irgendetwas, wir fahren irgendwo hin, wo ich was ganz Tolles im Grunde erlebe. Und wir geben der Möglichkeit, dass wir einmal die innere Kreativität entwickeln, dem geben wir viel zu wenig eine Chance.
Sie haben eben gesagt, es ist ganz wichtig, einen Sinn zu haben. Inwiefern, in welchem Sinne würde ein Sinn unser Leben eigentlich einfacher machen?
Also ein Sinn gibt dem Leben einen Tiefgang, dass ich weiß, welche Rolle ich habe und ich muss irgendetwas finden, was wichtiger ist als ich. Ich selber bin ja wie ein kleines Rädchen in einem großen Getriebe und ich muss irgendwo eine Überzeugung haben, mein eigenes Leben, das hat irgendwo einen Sinn, das hat eine Bedeutung, auch wenn ich eines Tages nicht mehr lebe. Und wir wissen, im Konzentrationslager Menschen, die unter furchtbaren Bedingungen gelebt haben, es haben nur die überlebt, die irgendwo einen tiefen Glauben haben, dass das alles einen Sinn macht. Und das waren die Religiösen und das waren die Kommunisten. Also man musste irgendwo eine Weltanschauung haben, wo man das Gefühl hat, das gesamte Leben, das hat irgendwo eine sinnhafte Komponente.
Einfach leben. Warum fällt es uns oft so schwer und wie kann es uns doch gelingen? Mein Kollege Klaus Hofmeister sprach darüber mit dem Berliner Psychotherapeuten Dr. Wolfgang Krüger. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Empfehlen möchte ich Ihnen auch unseren Newsletter. Der informiert Sie regelmäßig über Sendungen und Themen aus Religion und Kirche im Radio und im Fernsehen des HR. Und den können Sie ganz einfach abonnieren unter der Adresse hr.de/religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.